Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 2 Lieblingspraxis. Ich porträtiere hier Praxen verschiedener Größenordnung, verschiedener Spezifikationen, challenge mich mit den Praxisinhaberinnen und Inhabern über die besten Tools, Geräte, über die Wins bei Patienten, bei Mitarbeitern, über vermeidbare Fehler und ich hoffe, einen großen praktischen Mehrwert für meine Podcast-Zuhörer gewonnen zu haben. Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören.
Mir war ganz wichtig und mein persönlicher Tipp wirklich auch, also Staffelstabübergabe, wirklich das anzuerkennen der Abgebergeneration. Okay, da kommt eine neue Nummer 1, das ist der neue Praxisführer, der sagt auch, wo es lang geht. Entweder ich unterstütze das Ganze, aber bitte nicht torpedieren, nicht nach dem Motto, die eigene Linie noch weiterfahren und dann haben wir eine Doppelspitze auf einmal da drin. Das ist für die Mitarbeiter auch super unangenehm, weil sie gar nicht wissen, naja, der eine ist jetzt vertraglich zwar der Praxisinhaber oder mein Arbeitgeber, der andere führt sich aber vielleicht doch noch so auf wie der geheime Praxischef. Also das funktioniert nicht und das muss wirklich klar geregelt werden und deswegen war meine Empfehlung, die ich jetzt nur weitergeben kann, wirklich so früh wie möglich in die eigene Verantwortung zu gehen und wirklich sagen, okay, ich kaufe die Praxis, ich übernehme die Praxis, aber ich führe sie auch mit allen Konsequenzen, was im schlimmsten Fall eben auch bedeutet, dass man dann ein familiäres Arbeitsverhältnis auch auflösen muss, einfach um den Familiensegen zu behalten, aber auch eben sein ganzes Mitarbeiter- und Praxisteam nicht komplett vor die Wand laufen zu lassen.
Gast meines heutigen Podcasts ist Dr. Cyril Niederquell. Cyril führt eine Praxis bis 25 Mitarbeiter. Cyril hat die Praxis von seinen Eltern übernommen. Ich kenne Cyril seit vielen Jahren und habe ihn auch auf seinem Weg mit begleiten dürfen. Wir haben tolle Kurse miteinander besucht. Zum Beispiel haben wir eine Silicon Valley Exkursion im Jahr 2019 gemacht, um uns da inspirieren zu lassen. Cyril hat auch bei uns im Management-Lehrgang besucht. Was ich beeindruckend fand an Cyril ist, dass er wirklich für die progressive neue Zahnärztelandschaft steht. Benutzt moderne Methoden, führt seine Mitarbeiter aus meiner Sicht modern, behandelt und stellt seine Patienten absolut in den Vordergrund seines Handelns und das wirtschaftliche Handeln stellt er in den Hintergrund. Und viele Dinge, die er macht, sind aus meiner Sicht vorbildlich und sehr, sehr gut gelöst. Viel Spaß beim Zuhören bei meinem Freund Cyril Niederquell. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast, lieber Cyril. Ich freue mich, dass du mein Gast bist. Erzähl mal von dir. Wer bist du? Wo kommst du her?
Hallo Christian, ich bin Cyril, ich bin 38 Jahre alt, bin Halbfranzose und lebe und wohne in der Hansestadt Korbach.
Ja, und du bist ja Zahnarzt, bist niedergelassen, aber dahin, ja, sind ja bis zu diesem Zeitpunkt sind ja einige Sachen passiert. Erzähl mal, warum hast du dich für die Zahnmedizin entschieden? Wie ist dein Weg bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo du Niedergelassener und Praxisinhaber bist? Was hat sich da geeignet und warum bist du diesen Weg so gegangen?
Ich bin mit einem familiären Hintergrund aufgewachsen. Mein Vater hat eine Zahnarztpraxis vor 40 Jahren in Korbach gegründet. Meine Mutter ist über 30 Jahre als Praxismanagerin dort tätig gewesen. Das heißt, familiär bin ich sicherlich vorbelastet, habe das aber einfach von klein auf aufgenommen und mich unglaublich wohl dabei gefühlt, wenn ich meine Eltern gesehen habe, beobachtet habe, hier bei uns in der Kleinstadt am Ort, auch die unternehmerische Freiheit, sich selber das Unternehmen so zu formen oder umzubauen, wie sie es gerne möchten. Das hat mich fasziniert und von Anfang an geprägt. Und so dass ich mich dann während eines Rotary-Schüleraustausches in Mexiko dann dazu entschieden habe, damals in der 11. Klasse dann Zahnmedizin zu studieren, wenn ich wieder zurückkomme und Abitur fertig gebaut habe. Und dann ging das los mit dem Zahnmedizinstudium in Marburg. Vorher war ich noch kurz bei der Bundeswehr als Sanitätsoffiziersanwärter, bin dann aber wieder zivil zurückgegangen. Studium, Uni Marburg, es war ein unglaublich toller Standort, wo wir uns toll entwickeln konnten. Vom ersten Tage an, die Fachschaft hat eine unglaublich gute Orientierungswoche für uns gemacht, sodass wir eine richtig starke Gruppe im ersten Semester schon geformt haben. Und dann ging der Weg immer so weiter, bis 2013 die Rückkehr aus Hamburg, aus Boston, zurück in die väterliche Praxis oder die elterliche Praxis und die Übernahme.
Okay. Hast du denn schon als Kind oder als Jugendlicher gemerkt, dass du so handwerklich geschickt warst oder hat dir das Puzzeln Spaß gemacht? Denn der zahnmedizinische Beruf ist ja nicht nur ein medizinischer, sondern auch ein handwerklicher.
Ich habe tatsächlich als Kind sehr, sehr gerne mit Lego-Technik gespielt. Und etwas zu erschaffen mit seinen Händen, das hat mich schon unglaublich geprägt. Aber in der Kombination mit dem medizinischen Interesse aus der Schulzeit Biologie, im Studium später Physiologie, das hat mich unglaublich fasziniert, einfach Abläufe, Prozesse im Körper. Und das jetzt als Zahnarzt aktiv zu gestalten für seine Patienten, etwas zu konstruieren mit seinen eigenen Händen, etwas zu formen, den Körper der Patienten anzuregen, dass er wirklich heilt. Das machen ja nicht wir Zahnärzte, sondern das ist ja immer der Patientenkörper selber. Und wir geben nur die richtigen Impulse. Das hat mich von Anfang an fasziniert, in Kombination dann dazu, sehr, sehr früh sein eigener Chef zu werden und ein eigenes Unternehmen weiterzuführen oder aufzubauen. Das ist unglaublich schnell, so schnell kommt man in der Humanmedizin ja nicht in die eigene Niederlassung rein. Und insofern war der Weg ganz klar, Zahnmedizin mit einer motivierten Truppe im Studium und dann mit dem Ziel, so früh wie möglich mein eigener Chef zu werden.
Okay, cool. Hätte es denn für dich auch eine Möglichkeit bestanden, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen? Ich meine, Marburg hat dir gefallen. War damals der Professor Frankenberger schon in Marburg?
Ich war in der Fachschaft als studentischer Vertreter in den Auswahlverfahren für die neuen Professoren mit dabei, auch stimmberechtigt. Und insofern habe ich Professor Frankenberger beim Vorsingen erlebt. Ich habe aber noch mit der alten Professorenriege mein Examen abgelegt. Das heißt, sein Vorgänger Professor Stachnis, da habe ich Examen gemacht und ein Jahr oder direkt daraufhin hat Professor Frankenberger übernommen. Aber ich kenne ihn vom Vorsingen und von den geplanten Umbaumaßnahmen der Uniklinik.
Okay. Also eine wissenschaftliche Karriere hat für dich nie irgendeine Bewandtnis gehabt. Das war immer von vornherein die Selbstständigkeit, die dich gereizt hat.
Selbstständigkeit, richtig. Ich habe natürlich während meiner Praxistätigkeit in Hamburg, habe ich bei einem persischen Zahnarzt 4 Jahre gearbeitet, Dr. Ajoman, der unglaublicher Mentor für mich beruflich als auch privat geworden ist. Ich durfte bei ihm Doktorarbeit mit Daten aus seiner eigenen Praxis dort schreiben. Da habe ich natürlich wissenschaftliches Arbeiten kennengelernt, sehe mich aber eher in der Führung von Mitarbeitern, in der freien Praxis und in dem unternehmerischen, in dem Unternehmertum in seiner eigenen Praxis.
Okay, in welchem Jahr hast du die Praxis dann übernommen?
2013 bin ich aus Hamburg zurückgekehrt. Jetzt zu Ostern jährt sich das zum 8. Mal. Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit in Hamburg in der Großpraxis. Wir waren dort immer 6 bis 8 Ärzte. 12 bis 14 Behandlungszimmer hatten wir zum Schluss, 2 Voll-OPs, Vollnarkosetage. Ich habe das also alles so kennengelernt, die Strukturen mit einem großen Labor, knapp 1000 Quadratmeter und bin dann doch bewusst zurückgegangen in den Heimatort, in eine kleinstädtische Praxis, die wir natürlich jetzt auch in den letzten Jahren immer weiter erweitert haben, umgebaut haben, Mitarbeiterzahl vergrößert haben, Patientenanzahl verändert. Und da bin ich wirklich stolz drauf rückwirkend, dass das die absolut korrekte Entscheidung gewesen ist. Es war ein Bauchgefühl und auf einmal hat es mich wieder zurückgezogen in den Heimatort.
Okay, wie viele Mitarbeiter wart ihr zu der damaligen Zeit, als du von deinem Vater übernommen hast?
Mein Vater hatte zu Beginn etwa 10, 11 Mitarbeiter in der Einzelpraxis, was eigentlich schon hier für die Region eine große Anzahl oder ein großes Team ist. Und wir sind jetzt aktuell bei einem Stand von 18 Mitarbeitern. Ich bin alleiniger Praxisinhaber, habe 2 angestellte Zahnärzte. Seit 6 Jahren eine wundervolle angestellte Zahnärztin, Romina Holler aus Frankenberg. Mein Vater immer noch angestellt tätig, zieht sich jetzt weiter nach und nach zurück. Vor allen Dingen auch durch die Corona-Pandemie setzen wir ihn am Patienten eigentlich kaum noch ein. Und ein tolles Team, was wir erweitert haben. Wie gesagt, sind immer so zwischen 15 und 20 Mitarbeiter die letzten 4, 5 Jahre gewesen.
Wie hast du denn den Übergang von deinen Eltern, von deinem Vater auf dich erlebt? Also ich kenne es so in meiner Arbeit, dass das in den allerseltensten Fällen geräuschlos abgeht. Ich meine, es ist das eine Lebenswerk, was auf den Junior übergeben wird. Die Vorstellungen sind zwangsläufig anders. Die Ausbildung, die wissenschaftliche Ausbildung, aber auch das Leben drumherum hat sich geändert und man geht mit anderen Methoden den gleichen Sachverhalt an, wo es einfach 2 verschiedene Sichtweisen dazu geben könnte. Wie hast du das erlebt und wie seid ihr damit umgegangen?
Das ist der zentrale Prozess bei der Übernahme einer Familienpraxis. Ganz viele persönliche Beziehungen, gerade wenn die Mutter auch noch in Verwaltung, Rezeptionsbereich, Buchhaltung mit eingebunden ist. Wir haben uns professionell beraten lassen, das gebe ich ehrlich zu und das war auch absolut richtig. Und diesen Übergabeprozess, der hat erst nicht angefangen in dem Moment, wo ich nach Hause gekommen bin, sondern sicherlich schon ein halbes, dreiviertel Jahr im Vorfeld. Und für mich war ganz klar, wenn ich zurückkomme, dann möchte ich, dass der Staffelstab direkt übergeben wird. Also wir haben den Jahreswechsel 2014 dann auch genommen. Wir haben übergangsweise eine Berufsausübungsgemeinschaft dann gegründet für 3 Quartale. Und dann aber zum Jahreswechsel habe ich die restlichen Geschäftsanteile übernommen und bin eben alleiniger Praxisinhaber geworden und wollte auch, dass meine Eltern bei mir im Angestelltenverhältnis beide sind und dass der neue Weg von mir wirklich vorgegeben wird. Und zusammenfassend kann ich nur sagen, es geht nur gut, wenn die Abgebergeneration wirklich bereit ist, sich zurückzuziehen und mir die Freiräume gibt, mich zu entwickeln. Denn wir kommen permanent in Konfliktsituationen. Alles, was ich verändere, ist ja direkte Kritik an meinen Eltern oder an der Vorgängergeneration. Und gerade wenn wir noch mehrere Jahre zusammenarbeiten wollen, bin ich stolz drauf, dass wir das so gut hingekriegt haben. Aber durch professionelle Hilfe, durch Schulung, durch Praxiscoach, muss ich sagen, haben wir das sehr, sehr gut bis zum heutigen Tage gemeistert.
Ja, also 100%. Ich meine, ich kenne ja auch deine Eltern und ich kenne ja auch dich sehr lange und sehr gut. Aber nenn mir doch mal 1, 2 Punkte, wo du sagst konkret, dass das gab da Ärger und diesen mussten wir bearbeiten. Also man arbeitet ja an gewissen Dingen. Das heißt, wenn man übergibt, Vater macht das A, du machst das B. Und jetzt gibt es sicherlich eine Situation, wo Vater sagt, nein, du machst das A weiter und du sagst, nee, ich möchte es aber B weitermachen. Wie geht man mit solchen Situationen um? Ich meine, unter fremden Dritten ist es wahrscheinlich rational ausdiskutierbar. In der Familie kommt ja immer noch die emotionale Seite dazu.
Ja.
Und ich glaube, das ist von außen betrachtet nicht einfach. Und wie habt ihr das denn? Also wie habt ihr euch denn da geeinigt? Bist du da auch einen Schritt auf den Vater zugegangen, hast gesagt, okay, wir machen so weiter, deine Erfahrung wertschätze ich und ich mache es jetzt so, um ihm entgegenzugehen? Oder zu sagen, okay, ich sehe es einfach mal grundsätzlich anders und mir ist es nicht zwar nicht egal, aber es ist für mich entscheidend, dass wir es jetzt so richtig machen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich habe mich für keinen radikalen Wechsel bei der Übernahme der Praxis entschieden, sondern wir haben wirklich einen fließenden Übergang gemacht. Und geplant war, dass sich mein Vater nach und nach ausschleicht aus der Praxis. Er hat wirklich pro Jahr, der Mitarbeiter mitgearbeitet hat, einen Tag Behandlungszeit abgegeben, sodass wir jungen Zahnärzte dann auch mehr und mehr Behandlungsfläche, mehr Zimmer natürlich auch bekommen haben. Ein interessanter Konfliktpunkt zu Beginn war, dass ich mir dann aus Gründen vom Dienstplan den Montagnachmittag, das war so mein Unternehmernachmittag, da habe ich Abrechnungen gemacht, da habe ich mich mit Dentalvertretern getroffen, meinem Praxiscoach, entweder habe ich Telefonate beziehungsweise Skype-Meetings gehabt. Damit ist mein Vater überhaupt nicht klargekommen, dass ich quasi während der Top-Behandlungszeit im Büro sitze und nicht in meinem Unternehmen arbeite, sondern an meinem Unternehmen. Das war ein ganz klarer Generationskonflikt, der zu viel Spannung geführt hat. Und das haben wir dann anders gelöst. Ich habe die Zeiten wieder ein bisschen verändert. Aber das war einfach rein dem Dienstplan geschuldet, dass gar nicht genügend ZFAs da waren, dass wir montagnachmittags zum Beispiel mit allen Ärzten und allen Prophylaxe-Mitarbeitern in allen Zimmern arbeiten konnten. Na, das ist ein interessanter Punkt gewesen. Bei meiner Mutter in der Verwaltung denke ich eher an Abrechnung, an externe Abrechnungsunternehmen als Unterstützung zum Beispiel noch, die Prozesse auch grundlegend verändert haben. Das ist ihr auch schwer gefallen, das zu akzeptieren oder anzuerkennen oder auch in der Abrechnung anders abzurechnen, vielleicht auch ein Stück weit moderner, wobei sie durch Fortbildung, durch Schulung immer auf dem aktuellen Stand war. Aber gerade was so Analogpositionen anbetrifft, BEB-Leistungen, Chairside-Leistungen, alles Arbeiten, die wir sowieso tagtäglich machen, die wir so mit aufgenommen haben und jetzt eben auch liquidieren und liquidieren dürfen, was alles geprüft ist. Das hat das neue Abrechnungsunternehmen mit reingebracht. Aber das sind natürlich auch immer wieder Kritikpunkte auf der einen Seite, emotional belastet innerhalb der Familie, aber trotzdem. Der Generationsmix insgesamt macht einen als Familienpraxis unglaublich stark, unglaublich erfolgreich und das weitet sich auch auf die Mitarbeiter aus. Also dieses Wir-Gefühl in der Familienpraxis oder in der Praxisübernahme in der Kleinstadt, wo eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dem Patienten auch, mit unserem Unternehmen vorhanden ist. Das war toll zu sehen, wie von allen Seiten das so positiv begleitet worden ist und dass trotz der Konflikte, die wir in der Familie hatten, insgesamt wir uns bis heute super gut vertragen können und sie, ich denke, auch stolz sind auf die Veränderungen, die wir die letzten Jahre durchgeführt haben.
Ich meine, da kann man stolz drauf sein und der Prozess ist einfach so, wie du ihn gerade beschrieben hast und es läuft nirgends komplett reibungslos und man braucht auch die Reibung, um besser zu werden. Man wächst ja auch aneinander und miteinander weiter und wenn man das als einen Prozess begreift, wo sowohl der Senior als auch der Junior voneinander lernen kann. Das heißt, dein Vater konnte viel von dir lernen und du konntest noch viel mehr von deinem Vater und von deiner Mutter lernen.
Absolut, gegenseitig. Und
wenn man das respektiert, dann glaube ich, hat man eine ganz tolle Chance, da aus dieser Symbiose ein noch besseres Unternehmen, eine noch bessere medizinisch-ambulante Einheit zu schaffen. Ich meine, ich komme selber aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern sind Landwirte, wie du ja weißt. Und die Landwirtschaft ist auch an meinen jüngeren Bruder übergegangen. Und wir haben ein herausragendes Verhältnis in der Familie. Aber die Diskussionen waren dann, muss ich jetzt um 0,5 Zentimeter tiefer drillen, also die Saat in die Erde legen oder...
Und die hast du als Bruder wahrscheinlich hautnah mitbekommen und siehst, was das für ein Konfliktpotenzial hat mit neueren, moderneren Methoden.
Genau. Und dann hat der Senior gesagt, du benutzt so viel Saat. Dann hat der Junior gesagt, du benutzt viel zu wenig Saat, das macht gar keinen Sinn.
Ja.
Na, und dann werden dann die Erkenntnisse von 30 Jahren Unterschied aus der Lehre oder aus dem landwirtschaftlichen Studium werden miteinander verglichen. Und wenn du das rational betrachtest, kommst du schnell zum Ergebnis. Wenn du es emotional betrachtest, fühlst du dich natürlich als Senior immer von links überholt, sozusagen, ne?
Oder immer kritisiert. Jede Veränderung, die Junior-Generation macht, wird direkt als Kritik beziehungsweise auch hinterfragt. Und mir war ganz wichtig und mein persönlicher Tipp wirklich auch, also Staffelstabübergabe, wirklich das anzuerkennen der Abgebergeneration. Okay, da kommt eine neue Nummer 1. Das ist der neue Praxisführer, der sagt auch, wo es lang geht. Entweder ich unterstütze das Ganze, aber bitte nicht torpedieren, nicht nach dem Motto, die eigene Linie noch weiterfahren und dann haben wir eine Doppelspitze auf einmal da drin. Das ist für die Mitarbeiter auch super unangenehm, weil sie gar nicht wissen, naja, der eine ist jetzt vertraglich zwar der Praxisinhaber oder mein Arbeitgeber, der andere führt sich aber vielleicht doch noch so auf wie der geheime Praxischef. Also das funktioniert nicht. Und das muss wirklich klar geregelt werden. Und deswegen war meine Empfehlung, die ich jetzt nur weitergeben kann, wirklich so früh wie möglich in die eigene Verantwortung zu gehen und wirklich sagen, okay, ich kaufe die Praxis, ich übernehme die Praxis, aber ich führe sie auch mit allen Konsequenzen. Was im schlimmsten Fall eben auch bedeutet, dass man dann ein familiäres Arbeitsverhältnis auch auflösen muss, einfach um den Familiensegen zu behalten, aber auch eben sein ganzes Mitarbeiter- und Praxisteam nicht komplett vor die Wand laufen zu lassen.
Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Wichtig, wie geht's deinem Vater denn damit? Ist dein Vater ein glücklicher Mensch jetzt? Ist er rückbetrachtend zufrieden mit dem Prozess gewesen? Also erzähl mal davon.
Wir sehen uns weiterhin häufig. Er lässt sich immer wieder in der Praxis blicken, jetzt Stand 2021. Und wir haben letztes Jahr in der Corona-Pandemie Praxis erweitert, umgebaut. Da war die Möglichkeit, in der Immobilie noch zwei Wohnungen noch dazuzunehmen und die Praxisfläche zu erweitern. Und das hat er jetzt alles mit begleitet und sieht es auch mit Stolz, wie das Unternehmen sich entwickelt hat, wie wir gut durch die Corona-Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist, aber gut durch die Krisensituation durchgekommen sind. Mhm. Und ich finde es unglaublich, die Wertschätzung der Patienten immer noch gegenüber, die meine Eltern vermissen. Also es vergeht kein Tag, wo jemand fragt, sagt, wie geht's denn ihren Eltern eigentlich? Ihre Mutter ist gar nicht mehr in der Rezeption. Arbeitet denn ihr Vater eigentlich noch am Patienten? Und ich darf so viele persönliche Grüße und Grußworte überbringen. Und das macht mich einfach stolz, in dieser Familienpraxis zu arbeiten. Also das auch jetzt noch nach so vielen Jahren von wirklich langjährigen Stammpatienten, dieses Gefühl bei jeder Prophylaxe-Sitzung zu bekommen, dass sie sich nach meinen Eltern erkunden, ob es ihnen gesundheitlich gut geht, was sie machen. Das macht mich selber glücklich, wenn das später mal in meiner Zukunft genauso sein sollte.
Habt ihr denn damals bei der Übergabe eine Praxisbewertung vorgenommen und gesagt, okay, wir stellen jetzt mal objektiv den Wert fest und dann bezahle ich meine Eltern damit? Oder wurde es einfach gesagt, Cyril,
vollkommen richtig.
Hier hast du die Praxis?
Nein. Das haben wir wirklich auch durch Beratung mit Steuerberater, mit Praxisberater, auch mit dir damals, du hast meinen Übergabeprozess auch mit begleitet, wirklich gemacht, wie unter fremden Dritten. Wir haben sogar zwei Praxisbewertungen gemacht. Die eine hat mein Vater aufgegeben von einem Depot, die andere habe ich aufgegeben. Und dann haben wir wirklich verglichen, was ist der Goodwill, wie viel ist die Praxis wert und natürlich dann der Substanzwert der Praxis auf der anderen Seite. Der ist relativ einfach festzustellen, welche Geräte sind vorhanden, wie sind die Abschreibungen, wie viel, was haben wir jetzt für einen Wert da. Das hat ja wieder unterschiedliche Abschreibungen für dich nachher mit dem Praxiskaufpreis zu tun. Die einen Dinge, Substanzwert wird eben länger abgeschrieben, 10 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, und der Praxis oder der Goodwill, der sogenannte imaginäre Wert, wird eben nur über 5 Jahre abgeschrieben. Wir haben uns dann wirklich auf eine Zahl geeinigt und auch, um das fair zu haben, für meine Schwester zum Beispiel, hat es keinerlei Schenkung gegeben. Das hätte ja auch wieder Schenkungssteuer ausgelöst. Die kann durch Praxisbewertung vom Finanzamt in der Regel viel, viel zu hoch bewertet werden. Also da werden Praxen in wirklich astronomische Werte auf einmal vom Finanzamt deklariert. Und dann kann es zu existenzvernichtenden Schenkungssteuern auf einmal kommen, die gezahlt werden müssen. Also deswegen alles vertraglich geregelt, alles wie unter fremden Dritten mit offiziellen Verträgen, inklusive Anstellungsverträge. All das wollte jetzt auch 2019 die Steuerprüferin zum Beispiel bei mir sehen und vorgelegt haben, die offiziellen Verträge, und konnten wir alles aus der Schublade ziehen und war alles soweit da und ist alles auch unkompliziert dann überprüft und durchgegangen worden.
Ja, ich finde das super, dass du das immer so schilderst, denn tatsächlich ist es so, und wir erleben es immer wieder, dass die weitläufige Meinung ist, wenn ich die Praxis meines Vaters oder meiner Mutter übernehme, also meiner Eltern, dann ist es ja für mich besser, weil ich sie günstiger bekomme. Aber das ist nie der Punkt. Ich sage immer, der Punkt ist, du hast einen eingeführten Namen. Der zweite Punkt ist, die Praxis wurde dynastisch weitergeführt und hat dadurch einen so geringen Investitionsstau bis null Investitionsstau, weil die einfach bis zum letzten Tag top geführt wurde. Dann hast du deine Netzwerkeffekte, die du eigentlich schon durch deine Familie so lange aufgebaut hast, die kannst du dann auch weiter schöpfen. Und das sind dann zwei, drei sehr wesentliche Punkte, die du nutzen kannst. Du brauchst keine Verbilligung des Kaufpreises. Du brauchst da nichts geschenkt zu bekommen.
Ist gar nicht nötig. Die Kredite gibt es von den Banken problemlos. Das war fast eher ein Wettbewerb. Welche Bank, welche Hausbank oder wer?
Ja, ich weiß noch damals, dass wir da noch gebettelt haben, wo kriegen wir noch mal ein bisschen günstiger. Und das war ja damals schon, also es waren ja lachhaft günstige Zinsen.
Ja, also auch schon vor 8 Jahren bei der Finanzierung. Wie gesagt, ich habe die ganze Praxis auf 10 Jahre finanziert. Das heißt, das Ende ist jetzt sogar schon absehbar, was ein tolles Gefühl ist. Aber es hat natürlich auch bedeutet, jetzt 8 Jahre lang wirklich tagtäglich unglaublich viel zu arbeiten, sich einzusetzen und diese Schwungradpraxis auch mit der ganzen Vergrößerung und Erweiterung wirklich am Laufen zu halten und auch den folgenden Investitionen. Natürlich bei einer Übergabe Investitionsstau, ja, hast du es eben angesprochen. Wie hoch ist der wirklich? Wir erleben ja auch bei uns in der Stadt, dass gewisse Praxen eben gar nicht zu verkaufen sind oder gar nicht abzugeben sind. Da wird auf einmal ein unglaubliches Patientenpotenzial frei, was sich verteilt über alle anderen Praxen. Kommen neue Patienten, ohne dass man irgendeine Werbemaßnahme letztendlich machen muss oder ohne irgendein Marketing, weil man am Standort eben vertreten ist, weil man bekannt ist, weil die Praxis schon übernommen ist. Es sind auch viele Patienten, die sich vorgestellt haben, gerade zu Beginn, die gesagt haben, naja, mein Zahnarzt hört auf, ich wollte jetzt nicht wieder zu einer anderen gehen, der vielleicht auch 60 oder paar 60 ist, dann in ein paar Jahren auch wieder aufhört, sondern ich wollte jetzt gerne wieder zu jemand Jungen gehen, der mit dem ich auch wieder 30, 40 Jahre lang betreut werden kann oder alt werden kann.
Ja, wir sehen, dass ja die offiziellen KZBV-Zahlen sind, dass eine von drei Praxen ohne Nachfolger schließt, Punkt 1. Punkt 2, die angebotenen Behandlungsstunden in den nächsten Jahren sind bestenfalls gleichbleibend, aber tendenziell ganz, ganz leicht sinkend. Aber wer kann schon in die Zukunft schauen, sagen wir mal gleich bleiben. Aber die Nachfrage an Behandlungsstunden wird steigen. Korrekt. Das heißt, es wird auf jeden Fall der Effekt kommen, dass da auch ohne große Werbemaßnahmen Patienten die Praxen fluten. Mhm. Und in Richtung 2025 sehe ich da schon eher das Problem, dass man da 6, 8, 10 Wochen regulär deutschlandweit im Schnitt auf einen Termin warten muss und nicht nur bei den absoluten Spezialisten. Also da sehen wir schon, dass auch die Gesetzgebung schon mit dem Terminservicegesetz zum Beispiel oder mit anderen Sachen da in die Richtung schon gegensteuert, dass die sehen diese Zahlen ja auch und die sehen das ja da auch kommen. Mhm. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Praxisübergabe. Ich finde, das habt ihr sehr gut gemacht, das sehr strukturiert gemacht. Das macht auch Sinn, ist genauso zu machen. Man sollte also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Erwartung, dass man von seinem Eltern die Praxis reduziert bekommt oder geschenkt bekommt, die braucht man gar nicht haben. Alles andere ist fein, solange kräftig weiter investiert worden ist. Das heißt, wenn die Praxis runtergerockt ist, dann macht es vielleicht keinen Sinn, die zu übernehmen. Das heißt, auch das gibt einem dann die Praxisbewertung oder die Praxis, ja, Identifikation, der Status quo der Praxis, ob diese Praxis überhaupt so in dem Sinne weiterführbar ist. Mhm. Ne? Oft macht es auch Sinn, als Sohn oder als Tochter von Zahnarzteltern auf der freien Fläche neu zu gründen.
Richtig.
Zum Beispiel, wenn man in einem Ort oder in einem Ortsteil wohnt, wo es gar keine Parkplätze mehr gibt, ne? Wo alles zugebaut ist. Da erlebe ich sehr häufig, es ist schon eine Anforderung, dass man relativ direkt oder in unmittelbarer Nähe der Praxis eine Parkmöglichkeit hat. Mhm. Wenn man die nicht mehr hat, oder es ist auch heutzutage über Aldis und Diddles bauen sie Wohnungen, bauen sie auch schon Praxen. Aber vor Aldi und Diddle hat man immer Top-Parkplätze. Da macht es auch vielleicht Sinn, an solche Standorte hinzugehen. Das heißt, die Standortauswahl ist sicherlich zu beachten. Dann sind die Zahlen aus der Praxis sehr genau zu betrachten, ja, ob es sinnvoll ist und ob bis zum letzten Moment investiert worden ist. Mhm. Und das alles lässt sich leicht objektiv rational feststellen. Also als Abgeber Praxisbewertung machen, feststellen, wie der Praxiswert ist, mhm, keinen Cent davon abweichen. Denn wie du sagst, du hast jetzt so viele Jahre danach auch eine Finanzprüfung gehabt. Jeder hat eine Finanzprüfung, jeder hat irgendwann eine Außenprüfung, mhm, meist über 3 Jahre. Und da wird so etwas, wenn man so hier in eine Schätzung reinkommt, dann macht das nicht so viel Spaß. Ne? Und deswegen sind diese Sachen dann immer sehr wichtig und man freut sich in dem Moment, wo man sie hat und es auch so gemacht hat.
Das stimmt, aber Christian.
Das finde ich ja sehr gut. Das habt ihr ja alles sehr strukturiert gemacht. Erzähl doch mal, wo steht ihr heute? Ihr seid bei insgesamt 18 Personen inklusive Ärzte, richtig?
Richtig, ganz genau.
Ärzte habt ihr inklusive dir
3?
4?
Drei.
Drei, okay. Wie viele Patienten habt ihr insgesamt?
Ich habe eine Statistik gefahren in unserer Praxisverwaltungssoftware. Das haben wir sogar aufgegliedert auf Patienten pro Prophylaxe-Mitarbeiter pro Arzt. Die Statistik finde ich sehr, sehr interessant. Da sind natürlich Mehrfachzählungen drin, aber ich wollte damit über die letzten Jahre einfach sehen, ja, wie viele Patienten hat denn jeder von uns Behandlern, da zähle ich die Prophylaxe-Mitarbeiter absolut mit dazu, wirklich mindestens einmal im Jahr gesehen. Ja, da steht bei mir jetzt zum Beispiel eine Zahl 1328 für das Jahr 2020.
1328?
1328.
1328 sind im letzten Jahr da
gewesen. Mindestens einmal da gewesen. Mhm. Ne? Die kommen ja dann doch zu mehreren Terminen, mhm, aber mindestens einmal, um auch die Patienten, okay, die nur einmal zur Untersuchung zum Beispiel, mhm, zu kommen. Dann aufgegliedert, wie viel sind davon Kassenpatienten, wie viel sind Privatpatienten, wobei das ganz ehrlich als Unterscheidung in der Zahnmedizin ja gar nicht so entscheidend, nee, ist.
Das stimmt. Ja.
Denn der Großteil der gesetzlich versicherten Patienten hat ja mit privaten Zuzahlungen in einer modernen, mhm, Zahnarztpraxis zu tun, für Füllung, für Wurzelbehandlung, für Prothetik, für Zahnersatz, mhm, für alles, was so dazugehört. Insofern ist das eigentlich, finde ich, gar nicht so die richtige Kennzahl, wie viele Privatpatienten habe ich jetzt. Interessant ist, dass zum Beispiel meine angestellte Zahnärztin mit 1600 Patienten, also deutlich mehr Patienten, mindestens einmal gesehen hat im Jahr. Mein Vater hatte hier so Werte von den letzten Jahren 800, 600, 500. Gut, es sind ein bisschen weniger geworden, weil er immer Patienten oder Tage abgegeben hat, mhm, im Terminbuch. Die Prophylaxe-Mitarbeiter sehen ganz konstant in den letzten, ich habe hier Daten aus den letzten 5 Jahren, immer zwischen 570 und 630 Patienten, mindestens einmal.
Das heißt, wenn man jetzt mal so den Quotienten nimmt, wenn man so bei 1300 Patienten ist und es kommen 570 davon jedes Jahr zur Prophylaxe, dann habt ihr da eine Quote von 40% eurer regulären Patienten kommen auch zur Prophylaxe.
Die müsste noch viel höher sein, weil wir wirklich eine starke Prophylaxepraxis sind, schon aus der Historie raus. Du guckst jetzt wirklich genau auf die Zahlen. Ich meine, dass die Prophylaxequote, dass wir die ausgerechnet haben, dass die 65-68% in den letzten Jahren gelegen ist. Also wirklich ein hoher Wert an Patienten, die auch wirklich, ich meine, eine echte PZR, die echte Abrechnungsposition 1040 und nicht nur ZST, sondern die wirklich als Recall-Patienten regelmäßig bei uns im Prophylaxe-Programm.
Nee, okay, ich verstehe. Aber also das heißt, von den Patienten, die in der Praxis gewesen sind, wie viele kommen zur Prophylaxe?
Etwa 2/3.
Etwa 2/3, sagst du da? Okay, cool. Und die kommen dann einmal im Jahr zur Prophylaxe?
In der Regel viel, viel häufiger. Wir versuchen für die Patienten ein individuelles Recall-Intervall durch die Prophylaxe-Abteilung und durch die behandelnden Ärzte zu bestimmen. Das kann super gut durch ein Kürzelsystem bei uns. Wir haben als Praxisverwaltung Dumpsoft schon vor der Praxisübernahme. Wir haben das auch weitergeführt. Auch meine Hamburger Praxis war eine Dumpsoft-Praxis. Insofern kenne ich mich selber als Inhaber sehr, sehr gut mit der Software aus und kann die eigentlich vollumfänglich nutzen. Kürzelsystem, da ist für jeden Patienten das patientenindividuelle Recall-Intervall eingestellt, sodass auch die Praxis, Mitarbeiter an der Rezeption oder jeder, der telefonisch Termine ausmacht oder am besten noch im Behandlungszimmer nach der Prophylaxe sofort weiß, in welchem Recall-Intervall kommt der Patient das nächste Mal wieder, was ist festgelegt, was für ein Zeitfenster braucht er, hat der Patient vielleicht nur 5 Teleskope und braucht nur einen Viertelstunden-Prophylaxetermin? ist er vollbezahnt mit Weisheitszähnen 32 und braucht dreiviertel Stunde 60 Minuten. All das kann man wunderbar übers Kürzelsystem erfassen, sodass jedem zu jedem Moment immer klar ist, wie er die Termine organisieren kann und wann er eigentlich wieder dran wäre. Und das finde ich ganz toll, wenn meine ZFAs oder die Prophylaxe-Mitarbeiter das von alleine steuern und ich gar nicht so hinterher sein muss und sagen, na, es wäre jetzt aber mal wieder Zeit für eine Zahnreinigung.
Okay. Durchschnittlich von deinem Gefühl her, wie oft kommt der compliante Patient im Jahr zur Prophylaxe? Was ist das Ziel, abgeleitet aus eurer Praxisphilosophie?
Richtig. Die Praxisphilosophie ist ja, dass wir unseren interessierten Patienten lebenslang ihre eigenen Zähne bei bester Funktion, Ästhetik erhalten wollen. Und durch die Praxisübernahme habe ich so viele Stammpatienten übernommen, die wirklich seit 40 Jahren jetzt bei uns sind, 3 Monate. Also ganz klar, alle, die 3 Monate, alle 3-4 Monate kommen, meistens Ehepaare zusammen, die sich gleich Doppeltermine buchen, gleichzeitig auch in der Prophylaxe-Spalte, die buchen sich teilweise schon 2-3 Termine im Voraus oder das ganze Jahr im Voraus schon fix ein. Ist unglaublich, mit was für Gebissen, mit was für Situationen diese Patienten immer noch auftreten, auch im Alter, Silver Generation beziehungsweise noch älter, Senioren oder höheres Seniorenalter. Feste eigene Zähne, das war, als ich aus Hamburg zurückgekommen bin, eigentlich unglaublich. Ich gesagt habe, was ist hier in der Region los? Oder das liegt wirklich am Prophylaxe-Konzept schon vorher, das habe ich nicht neu eingeführt.
Okay. Das heißt, der compliante Patient, das heißt, der sich gut zeigt zu eurer Praxisphilosophie, das ist es ja, der kommt 3-mal im Jahr und für den kannst du im Prinzip fast garantieren, dass der sich, wenn der auch sonst in seinem Alltag sich die Zähne so pflegt, dass der bis ins hohe Alter, also
lebenslang
quasi
mit festen Zähnen, absolut,
dass er da rumfährt. Hast du schon oder habt ihr jetzt eigentlich schon von den viele Fälle gehabt in Richtung Wurzelkaries? Das sind ja so diese ganz neuen Phänomene, wo auch zum Beispiel der Professor Frankenberger, von mir sehr hochgeschätzte Professor Frankenberger, jetzt einen neuen Lehrstuhl in Marburg ausgeschrieben hat, nur für dieses Thema Wurzelkaries, Alterszahnheilkunde, weil das ja auch Republik rauf und Republik runter, egal mit wem ich spreche, wem ich hier im Podcast habe, sagt, okay, eins der Hauptthemen der Zukunft ist Wurzelkaries und die Leute verlieren innerhalb von 14 Monaten, verlieren die Leute alle ihre Zähne mit 70 oder 80. Hast du da auch schon was?
Absolut, das kann ich bestätigen. Wird aber aufgehalten dadurch, wenn sie weiterhin regelmäßig kommen können, wenn sie also nicht mobilitätseingeschränkt sind, wenn sie die Praxis erreichen können. Wir sehen das natürlich verstärkt bei unseren 2 Altenheimen, mit denen wir Rahmenverträge haben, wo wir die Mitarbeiter screenen regelmäßig und untersuchen und dann geschlossen zu uns in die Praxis bringen. Das heißt, wir gehen raus ins Altenheim, machen dort Screening-Untersuchungen als freiwillige Maßnahme für alle Heimbewohner. Das nimmt nicht jeder an, aber zum Großteil ist die Einrichtungsleitung da schon hinterher, dass zumindest alle untersucht werden. Dann kommen innerhalb von 1, 2, 3 Tagen geschlossen die Mitarbeiter, werden mit Bullis zu uns gefahren und Mitarbeiter aus dem Pflegeheim sind dabei. Das ist natürlich jetzt alles vor der Corona-Pandemie, Christian, so wie es vorher standardmäßig jahrelang abgelaufen ist. Ja. Aber da sehen wir natürlich, wenn dann Demenzerkrankungen oder einfach eingeschränkte Mobilität, das heißt also selber das gar nicht mehr so möglich ist, Zähne zu putzen, dann gibt's an den verbleibenden Restzähnen Wurzelkaries ohne Ende. Aber bei all denen, die regelmäßig kommen können, das Recall-Intervall einhalten können und zur Pflege kommen, ist es unglaublich, wie parodontal stabil diese Patienten bis ins hohe Alter sein können.
Aber ist ja Wahnsinn, ne? Wenn man jetzt die Bevölkerungspyramide anschaut und wenn man sieht, was an Menschen in Altersheim lebt und in den nächsten Jahren diese Kohorte, wie exponentiell diese dann auch noch ansteigt. Und dann jetzt nochmal durch die Pandemie, wo man der Zugang sehr eingeschränkt ist zu denen, das muss ja explodieren, was da an Wurzelkaries in den Altersheimen schon aktuell vorliegt und was in nächster Zeit noch alles passieren wird. Wie viele Altersheime betreut ihr oder mit wie vielen arbeitet ihr zusammen?
Verstärkt sind es 2, wobei aktuell noch ein fester Rahmenvertrag besteht. Das andere Altenheim ist bei uns halt direkt in der Nachbarschaft, auch fußläufig zur Praxis, gibt's immer mal wieder kurze Hausbesuche oder eben Druckstellenkontrollen, wo wir einfach ohne großen Aufwand Patienten, die bei uns Stammpatienten waren, jetzt in dem Altersheim in der Nachbarschaft sind, für die wir natürlich weiterhin da sind, obwohl jetzt dieses Altersheim einen anderen Zahnarzt bekommen hat als Rahmenvertrag.
Das heißt, wie läuft das? Erklär mal, wie das normalerweise läuft. Also man macht einen Rahmenvertrag mit einem, also das Altersheim macht mit einem Zahnarzt in Ramwetter.
Ja, das ist richtig, über die Landeszahnärztekammer hier bei uns in Hessen. Ist jetzt schon vor ein paar Jahren her. Vorher gab es letztendlich Kooperationsverträge, beziehungsweise wir betreuen zum Beispiel zwei Kindertagesstätten, zwei Kindergärten und eben hatten wir damals die letzten Jahre zwei Altenheime, für die wir verantwortlich waren. Das heißt, dass wir sowohl die ganz jungen Menschen unserer Gesellschaft als auch die, die eben dann 80, 90, 100 Jahre alt sind, genauso betreuen. Eine super schöne Sache für uns, als für die Praxis, auch für die Mitarbeiter. Es macht uns allen unglaublichen Spaß und zeigt uns auch wirklich wieder, auch ethisch, dass es eben nicht nur darum geht, Patienten hier getaktet im Tagesablauf zu behandeln oder jetzt Umsätze zu machen. Das ist da, spielt da überhaupt gar keine Rolle, sondern da geht es wirklich um die Hilfe, um die frühkindliche Prägung bei den Vorschulkindern und andersrum eben um unsere Senioren oder um den Teil der Gesellschaft, dass wir uns auch um den kümmern und sie eben nicht abgehängt oder vergessen werden in den Pflegeheimen.
Das heißt, da gibt es, also die Landeszahnärztekammer, die steuert das, sowohl bei den Kindertagesstätten als auch bei den Altersheimen bei euch.
Dieser Rahmenvertrag existiert speziell mit den Alten- und Seniorenheimen, mit den Pflegeheimen. Über die Kindergärten gibt es einfache Kooperationen. Wir hatten jetzt eine Anfrage über den dritten Kindergarten noch. Da ist es bisher aber durch die Corona-Pandemie noch nicht weiter dazu gekommen, sind wir noch keinmal vor Ort gewesen.
Das heißt, bei den Altersheimen fahrt ihr da auch mit euren Behandlern oder du oder deine Behandlerin, fahrt ihr auch dort vorbei und macht dort vor Ort Untersuchungen?
Screening-Untersuchung, das findet in der Regel im Friseurzimmer statt, muss man sich so vorstellen. Wir fahren dort, ein Arzt fährt hin und zwei Mitarbeiter. Wir haben Stirnlampen dabei, wir haben Laptop mit unseren Karteikarten. In der Regel sind uns ja die Patienten bekannt. Wichtig ist, dass wir da nicht alleine sind mit den Heimbewohnern, sondern dass eben das Pflegepersonal auch dabei ist. Die haben die aktuelle Anamnese dabei, die aktuellen Medikamentenplan, weil es ja dann schon darum geht, okay, bei den Patienten müssen so und so viele Zähne gezogen werden, die Prothese muss erweitert werden. Da haben wir Wurzelkaries zum Beispiel oder aber auch nur Füllungstermine. Und in der Regel bekommen all diese Patienten eben auch Prophylaxetermine gleich mit vereinbart, wenn sie dann zu uns geschlossen kommen. Das ist eben wichtig, dass eben nicht die Angehörigen einzeln dann jeden Patienten zu uns bringen müssen, sondern dass es so ein bisschen zeitlich geblockt wird bei uns im Terminbuch und wir dann eben wissen, so, heute die nächsten zwei Stunden kommen hier 10, 15, 20 Heimbewohner und dann steht die ganze Praxis zur Verfügung und dann kann man richtig viel schaffen, die Patienten toll betreuen. Es ist auch effizient, gar keine Frage, aber wichtig ist, dass dort geholfen wird und das gibt mir und denke ich auch meinen Mitarbeitern unglaublich viel zurück. Schade, dass es im Moment durch die Pandemie so schwierig geworden ist, diese Konzepte auch mit den Kindergärten so aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass wir da wieder in Normalzustand kommen, weil das wirklich unseren Praxisalltag auch abwechslungsreich gestaltet hat und wir uns im Vorfeld schon immer darauf gefreut haben.
Sie kennen das sicher, Ihre Abrechnungskraft fällt aus, beziehungsweise wird krank oder kündigt und Sie müssen Ihre Abrechnung irgendwie handeln. Ich kann Ihnen da BFS-Clever empfehlen, das ist ein externer Abrechnungsservice, der Bertelsmann Financial Service, bei Spitzenzeiten beispielsweise oder wenn Sie sich auch ein bisschen mehr Unabhängigkeit in diesem Bereich erhoffen oder wenn Sie auch nur das Potenzial Ihrer Praxis mal antesten wollen. Probieren Sie es aus. In Bezug auf die Privatliquidation ist das sehr, sehr einfach möglich. Gehen Sie auf meinebfs.de und dort auf BFS Clever. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast. Cyril, erzähl mal, mit welchen Tools oder Geräten bist du jetzt während deiner Übernahme, deiner Gründung gut zurechtgekommen? Mit welchen bist du nicht gut zurechtgekommen? Was hast du während der Zeit ausgetauscht? Wohin hast du dich entwickelt? Was kannst du empfehlen? Was kannst du eher nicht empfehlen?
Ich hatte das Glück, dass die Praxis jetzt nicht nur komplett analog war, sondern dass mein Vater im Vorfeld schon einige digitale Prozesse begonnen hatte. Aber sicherlich haben wir diesen Prozess der Digitalisierung bei uns in der Zahnmedizin weiter vorangetrieben in den letzten Jahren. Da kann ich auch nur jeden zu ermutigen, rückblickend sogar das vielleicht auch noch früher zu machen. Manchen Entscheidungen denke ich jetzt so aus den letzten Jahren, warum habe ich da eigentlich so lange darauf gewartet? Da möchte ich vielleicht vorneweg Folgendes sagen. Die Patientenbehandlung bleibt ja immer eine analoge. Aber der digitale Umbau der Praxis, alte Prozesse zu vaporisieren oder die aufzulösen, vor allen Dingen die Prozesse, die Zeit kosten und Nerven kosten, das war sinnvoll. Das hat uns sehr geholfen. Ich habe zwischendurch auch ein bisschen überpaced, dass ich zu viele Prozesse gleichzeitig oder in kurzen Abständen hintereinander digitalisieren wollte. Dabei habe ich meine Mitarbeiter verloren. Also ich habe die auf diese Reise dann nicht mitgenommen, weil ich selber zu agil war oder zu schnell war. Und dann habe ich gelernt, ein bisschen zurückzurudern. Und ein Beispiel da ist, dass ich mir auch vorgenommen hatte, die Materialwarenwirtschaft, also das klassische Bestellwesen in der Praxis, mhm, Nachschub. Das haben wir dann in einem großen, umfangreichen Prozess auf eine digitale Materialwarenwirtschaft umgestellt.
Auf welche hast du die umgestellt?
Ich habe mich damals nach umfangreicher Beratung, es ist schon 4-5 Jahre zurück, für ProXlog von Pluradent entschieden. Mhm. Wir haben, glaube ich, 4 Tage Inventur gemacht. Alles wurde gelabelt, alles wurde gezählt. Scanner zum Ausbuchen, Infrarotscanner und so weiter und so fort. Mhm. Letztendlich ist das System nie richtig gelebt worden und ich musste diese Software, obwohl sie viel Geld gekostet hat und die ganze Infrastruktur steht jetzt aktuell ungenutzt zum Beispiel wieder darum. Also wir sind dort wieder auf einen analogen Prozess zurückgegangen, weil sich auf einmal haben Materialien gefehlt, die bei uns standardmäßig nie gefehlt haben. Und das ist der Super-GAU. Also das darf überhaupt nicht sein, dass da auf einmal Packungen leer sind. Im Computer steht drin, die sind noch da. Eigentlich habe ich mir davon eine Sicherung oder eine Sicherheit gewünscht, dass das System mehr oder weniger automatisch nachbestellt oder erkennt, wenn der Lagerbestand runtergeht, dass automatisch die Bestellung in den Ausgangskorb gelegt wird. Aber Faktor Mensch, wenn wir Pakete aufreißen und sie direkt nutzen beziehungsweise doch die letzten Packungen nehmen und sie eben nicht ausbuchen, dann hast du immer ein Durcheinander in deinem Warenwirtschaftssystem und dem, was wirklich bei dir im Schrank vorrätig ist. Das war zwischendurch katastrophal, gebe ich ehrlich zu. Bin ich überhaupt nicht stolz drauf und musste zurückrudern. Wir versuchen jetzt nochmal 2021 in der Zukunft ein anderes System oder neues System, App-basiert, und richten aber dafür auch nochmal die Lagerräume komplett um. Das heißt, wir richten ein komplett neues Zentrallager ein. War ich vorher auch nicht so glücklich, wie unsere Lagerhaltung in verschiedenen Räumen, in verschiedenen Bereichen war. Die Hygienebegehung hier von Regierungspräsidium und Gesundheitsamt hatte auch viel durcheinander gebracht, muss ich sagen, wo wir immer wieder Lagerräume verändert haben. Nee, da darf es auch nicht gelagert werden. Medizinprodukte dürfen doch wieder zurück, die wir selber herstellen. Und eintüten dürfen doch wieder in Sterie. Am Anfang musste alles wieder raus. Also ein Umgeräume hin und her wegen der Hygienerichtlinien hat auch für viel Unruhe gesorgt. Aber dieses Jahr wollen wir es nochmal neu probieren. Aber der Umstieg war nicht so gut, hat nicht funktioniert. Habe ich mir viel, viel mehr von versprochen, hat aber nicht geklappt.
Was probierst du jetzt aus?
Wir hatten jetzt Erfahrung mit der Wavibox gesammelt. Habe ich mir auf der EDS angeguckt. Wavibox gibt es als normale freie Version. Dann gibt es natürlich auch eine Pro-Version, wo eine Materialwarenwirtschaft auch noch dabei ist. Aera Online, das kennen auch viele meiner Kollegen. Da diskutieren wir natürlich wieder untereinander. Das ist überhaupt ein interessanter Punkt, Christian. Wenn wir uns jetzt im Freundeskreis treffen oder Studienkollegen, wie wenig man eigentlich nur noch über fachliche Themen spricht oder irgendwelche Operationstechniken oder gut mal ein neues Implantatsystem. Aber eigentlich geht es nur um Abläufe in der Praxis. Wie kann es noch effizienter werden? Was läuft? Welche Software ist gut? Digitalisierung. Das sind viel, viel spannendere Themen so bei denen, die auch in der Verantwortung stehen und selber Praxisinhaber sind.
Ja, das wird auch in Zukunft immer zunehmen. Das heißt, man wird ja auch, also gerade die progressive nachwachsende Generation wird sich ja auch viel mehr damit beschäftigen, an der Praxis zu arbeiten, als in der Praxis zu arbeiten und an der Praxis zu optimieren. Und als ich angefangen habe, vor 17, 18 Jahren, die ersten Sachen, die man irgendwie als Vollblinder konnte, war irgendwie Controlling. Das kannte man aus dem Studium. Hat man gesagt, okay, checken wir mal die Zahlen und optimieren wir mal so ein bisschen an den Zahlen rum und gucken wir mal hier, gucken wir mal da. Von dem Trip bin ich mittlerweile fast vollständig ab. Mhm. Ja. Was kann man damit machen? Also man kann den Einkauf natürlich irgendwo optimieren. Das ist relativ einfach. Da kannst du halbblind sein. Also Einkauf optimieren kann im Prinzip jeder. Brauchst du einmal im Jahr, guckst dir die größte Position an und optimierst darauf. Aber da liegt halt einfach auch nicht die Wertschöpfung für eine Praxis. Und das mal ganz eindeutig. Bei dem Materialeinkauf liegt keine Wertschöpfung, Ausrufezeichen. Das sind 7-8% des Umsatzes einer Praxis. Und wenn du die auf 6,5% oder 6% optimierst, aber dafür dir irgendwelche Zulieferer verprellst, die nicht mal bei dir den Service dann irgendwie wahrnehmen, dann macht das keinen Sinn. Der Hebel liegt immer an den Prozessen.
Mhm. Genau.
Zum Beispiel an dem Prozess des Neupatienten. Du weißt ja ganz genau, ihr habt auch eine umfangreiche Diagnostik, das weiß ich ja. Ihr werdet sehr viel mehr für einen Neupatienten an Kosten haben, als ein Neupatient euch im Jahr eins bringt.
Am Anfang
kann ich
schon,
den Ausrufezeichen auch wieder machen.
Das stimmt.
Da wirst du mir bestätigen. Also das gibt's keine zwei Meinungen. Deswegen ist es entscheidend, dass man über die Lifetime des Kunden, dass man da auch schaut, okay, wie kann ich dem helfen? Wie kann ich den bestmögliche Diagnostik zukommen lassen, bestmögliche Behandlung? Mhm. Aber irgendwann muss ich ja auch daran denken, dass ich meine Mitarbeiter dann ja auch bezahlen muss und dass ich meine Kosten dann irgendwo auch decken muss. Und dann kommt es dann darauf an, wie kann ich diesen Prozess dann halt so machen, dass ich dann bei der dritten und vierten Behandlung nicht vergessen habe, was ich mir bei den ersten paar Behandlungen da aufgeschrieben habe, so dass ich das dann auch umsetze, dass ich das auch nachhalte und so weiter. Das heißt, da optimieren wir einen Prozess über das zweite Jahr oder dritte Jahr.
Richtig.
Zum Beispiel. Oder wir optimieren einen Prozess, dass man unglaublich viele Therapiepläne aufstellt, die man einfach nicht mehr nachgeht. Und da bist du dann halt, wenn man es aus Profit-Sicht sieht, hast du halt sehr, sehr viel mehr Hebel, als wenn du jetzt nochmal optimierst an dem Einkauf und nochmal optimierst an Materialkosten. Ich habe immer festgestellt, bei Warenwirtschaftssachen und bei Themen, und wir beide haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ich weiß ja, wir waren ja beim witzigerweise vor der Pandemie waren wir noch mal auf einen Kurs zusammen in Silicon Valley. Das war auch lustig. Da kann man wirklich auf höchstem Niveau, da bis man über den Pareto hinaus optimiert man den letzten paar Prozent, wobei man das Pareto vergessen hat. So betrachte ich das dann sehr häufig. Und deswegen optimiere ich da fast gar nicht mehr. Ich optimiere an diesen Sachen, die ich da aufgeführt habe, und damit hat man den weitaus höheren Effekt. Und ich halte einfach da auch, ich muss nicht 1000 Räume umräumen und so weiter. Mhm. Das, was ich auch nie verstehe, ist ja zum Beispiel für die größeren Praxen, die Großpraxen und die, ich sag mal so, die Top of the Pops in Deutschland, die haben letztes Jahr sich schon bei uns Termine gebucht für die MDR-Umstellung, die jetzt kommt. Das muss, also wir haben letztes Jahr schon Termine gemacht und haben gesagt, so spätestens bis der Termin kommt, die Medical Device Regulation, muss ich das und das tipptopp im Griff haben. Jeder weiß, dass die Gesundheitsämter alle aufgestockt haben, braucht es kein Staatsgeheimnis. Jeder weiß, dass jede chirurgisch tätige Praxis muss innerhalb von 3 Jahren begangen werden. Das, was bei dir auch war, wird jetzt auch in jeder anderen Praxis kommen und das auch regelmäßig. Und es ist nichts einfacher, als ein neu novelliertes Gesetz checklistmäßig auch vom einfachsten Mitarbeitergeist der Prüfstelle zu überprüfen, ob es in der Praxis eingehalten wird oder nicht. Das heißt, wenn ich Regierungspräsidium Hessen wäre und würde eine Praxis begehen, würde ich sagen, okay, was haben wir umgesetzt? Was muss auf jeden Fall stimmen? Das ist ja alles frisch. Und dann gehe ich erstmal mit dieser Checkliste durch die Praxis und habe ich innerhalb von 10 Minuten die Erfahrung, ob diese Praxis vernünftig arbeitet oder nicht. Und wenn sie da nicht vernünftig arbeitet, dann gehe ich einen Schritt tiefer.
Stimmt.
Und da halte ich halt sehr, sehr viel, da sehe ich halt sehr viel Potenzial drin, dass man diese Grundprozesse im Griff hat, die gesetzlichen Pflichtsysteme, Hygiene, Datenschutz, Medizinprodukte, Themen, dass man die alle tipptopp im Griff hat bei QM und dass man dann im zweiten Schritt an die Sachen rangeht, die zu optimieren.
Ja? Richtig.
Und viele sagen, weil es halt so einfach ist und weil es auch so ein einfacher Berater-Talk ist von Unwissenden, sagen, okay, gucken wir uns doch mal an, was bezahlt es für einmal Handschuhe? Ah, die könnte man für 2 Cent günstiger bekommen. Und da weißt du ja auch ganz genau, dass das, da brauchen wir nicht drüber reden.
Nein, das stimmt. Also ich kann zu dem Punkt nur sagen, dass der Materialkostenanteil etwa so 10-11% sind. Wir bieten einfach von unserem Behandlungskonzept noch viele weitere Behandlungen an, Kieferorthopädie, Implantologie. Das heißt, da kaufen wir einfach schon noch mehr Materialien ein. Das kann ich gar nicht so weit runterfahren oder auch mit Verträgen, die wir dort verhandeln oder mit Rabatten. Und die Umstellung mit Wabibox zum Beispiel, was wir da probiert haben, das hat zu einem absoluten Stau bei uns in der Buchhaltungsabteilung geführt, weil wir auf einmal nicht mehr Sammelrechnung bekommen haben von Pluradent oder Henry Schein, sondern auf einmal von ganz verschiedenen Depots, weil die Bestellmitarbeiter quasi günstige Preise bekommen haben. Aber das bedeutet, auf einmal haben wir auch zig Rechnungen bekommen. Ja? Und wieder, das hat also einfach viel, viel mehr Verwaltungsarbeit gemacht. Und da wollte ich auch wieder zurück. Und das ist auch ein Thema, was wir jetzt seit einem Jahr gemacht haben. Nach meiner Steuerprüfung, der ersten Betriebsprüfung, die ich hatte von 3 Jahren, dass ich auch diese ganzen analogen Rechnungen versucht habe jetzt für die Zukunft, das ist ja unglaublich, was ich als Praxisinhaber alles aufbewahren muss von der Praxis für Aufbewahrungspflichten, nicht nur für Patienten, sondern auch für mich selber, für mein Unternehmen. Also, da sind wir auf eine Software umgestiegen, die heißt DocuWare und versuchen unsere komplette Buchhaltung damit auch zu digitalisieren. Das hat jetzt nichts mit Praxisabläufen zu tun, sondern nur rein unternehmerische Abläufe, Buchhaltung, Zuarbeit, Steuerbüro und eben auch für mich. Ich kann jetzt über die App viel, viel besser über die letzten Jahre zurückgreifen, Rechnungen raussuchen, wenn ich die brauche, muss nicht da immer lange Ordner wälzen oder Ordner wälzen lassen und mir irgendwelche analogen Rechnungen raussuchen. Damit bin ich sehr zufrieden, hatte aber auch eine unglaubliche Lernkurve gehabt am Anfang, wirklich monatelang, bis die Software richtig lief, so wie wir das wollten. Aber jetzt rückwärts betrachtet, freue ich mich schon auf die nächste Betriebsprüfung, wenn die dann voll digital stattfindet und ich nicht ordnerweise Umzugskartons zum Steuerberater schicken muss.
Ja, kann ich komplett bestätigen. Wir haben vor einiger Zeit eine Prophylaxe-Shop für eine große Praxis gebaut und der beste Shop, also den man so haben kann, digital, ist eigentlich Shopify, dieses kanadische Unternehmen. Das, also hört sich an wie Spotify, aber das ist wirklich das Einfachste, was man machen kann. Das ist klug, übersichtlich, macht Sinn. Aber die Schnittstelle zum Dativ-System, ne? Also der Marktführer in Deutschland zum Import-Export-Rechnung, also so, dass man das alles vernünftig aufbereiten kann, ist von Shopify einfach nicht gut gelöst. Da gibt es andere Shop-Systeme, die es besser gelöst haben. Das heißt, man musste sich zwangsläufig für ein aus meiner Sicht bedeutend schlechteres Shop-System entscheiden, weil da die Schnittstelle zu Dativ besser war, weil ich nachher diese Probleme auch kenne, wenn man jetzt zum Beispiel eine Betriebsprüfung hast, wie du sagst, man hat tausende von Rechnungen, man kriegt sie nicht mehr zugeordnet. Und in der Sekunde, wo sie kommen, reißt man den Briefumschlag auf, legt ihn in irgendeinen Stapel, heftet den weg, aber jede Nachfrage vom Finanzamt kriegst du nicht sauber beantwortet. Also das ist immer sehr anstrengend. Da kommen manchmal Lieferscheine nicht mit. Ich habe es oft gehabt, dass Lieferscheine vorgezeigt werden müssen, gerade bei Verbrauchsmaterialien in Praxen, die man auch sehr gut privat nutzen kann, dass dann die Lieferscheine einfach auch nicht mitgekommen sind. Und die gab's dann einfach nicht mehr. Und dann wurde gesagt, okay, wozu braucht ihr so viel von Zahnpasta eigentlich? Also verschickt ihr die alle an den Patienten? Oder wozu braucht ihr so viel ABC? Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Schwarzmach-Hacks geben, aber das passiert ja natürlich, ne?
Da muss man aufpassen und alles wirklich mit Belegen entsprechend dokumentieren. Das war in der Prüfung gar kein Problem, aber es war eben alles analog. Das hatte mich dann eben gestört und das wollte ich eben auch.
Wenn dich das 2 Wochen vor der Behandlung abhält, dann hast du da auch ein Case.
Ne? Die Prozesse haben wir jetzt ja so strukturiert, dass ich da als Inhaber ja gar nicht mehr so viel mit zu tun habe, außer dass ich die Rechnung jetzt am iPhone wunderbar freigeben kann. Also es geht mir eigentlich um Folgendes. Du hast vorhin gefragt, Umbau, Praxisübernahme, Digitalisierung. Darauf würde ich gerne zurückkommen. Alte Prozesse, die Zeit und Nerven gekostet haben, wollte ich vaporisieren. Die wollte ich gerne weghaben. Und dieser digitale Umbau, der geht immer noch weiter. Es ist nicht verboten, analoge Löcher in der Praxis zu haben. Das finde ich überhaupt erstmal nichts Schlimmes, sondern ich habe auch versucht, nur umzustellen, zu digitalisieren, da wo es sinnvoll war, also wo wir Prozesse auch wirklich optimieren konnten und nicht auf radikal alles jetzt umzustellen. Wir haben ein paar Jahre gebraucht, bis wir unser altes analoges OPG rausgeschmissen haben. Der Entwickler hat einfach viel zu lange noch gehalten. Ich wollte ihn gerne schon viel, viel früher tauschen. Jetzt die letzten 2-3 Jahre röntgen wir endlich voll digital, nicht nur Kleinbild, sondern auch die großen. DVT ist auch vorbereitet dafür. Wir sind letztes Jahr umgestiegen auf einen Prime-Scan, auf einen Intraoral-Scanner. Ich hatte vorher 1-2 Jahre immer ein Testgerät, ein Carestream-Gerät getestet. Dieser Scanner macht unglaublich viel Freude jeden Tag, nicht nur mir, sondern auch den Mitarbeitern, wenn die selber scannen für die Kieferorthopädie, Aligner-Therapie, durchsichtige Zahnschienenkorrektur, Retainer-Herstellung, alles, was dazugehört. Das ist unglaublich. Ich bin auch über die Präzision und die Passung zufrieden. Wir arbeiten mit einem voll digitalen Labor zusammen. Die haben eine Außenstelle bei uns in unseren Praxisräumen, mieten unser Eigenlabor und haben eine super intensive Zusammenarbeit, was sich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt hat. Und das gehört eben auch alles dazu. Also nicht nur bis zu meiner Praxistür am Ende, sondern wie geht's eigentlich weiter mit unseren Zahntechnikern in diesem ganzen Workflow? Und mein Ziel war damit einfach eine positive Veränderung für das Ganze, für die ganze Erlebniswelt meiner Zahnarztpraxis zu ermöglichen.
Ja. Nutzt du eigentlich ein Online-Terminbuch?
Wir hatten erste Erfahrungen damit gemacht, sind davon aber wieder ein bisschen zurückgegangen oder zurückgekommen. Das heißt, wir nutzen als Patienteninformationssystem Infoscope, Symedico aus Kassel. Und da haben wir die Möglichkeit, dass auch Online-Termine gesteuert oder gebucht werden können. Wir hatten das über Dumpsoft auch mal probiert, sind aber da wieder ein bisschen zurück auf das klassische Telefon, aber eben auch vor allen Dingen immer mehr und mehr Patienten gerade buchen ihre Prophylaxetermine per E-Mail schon im Vorfeld. Da geht's ja nicht um kurzfristige Schmerzbehandlung oder Schmerztermine, aber ich bin wirklich sehr über die Online-Anamnese erfreut von Symedico, dass wir Patienten im Prinzip im Vorfeld schon den digitalen Anamnesebogen, den sie sonst auf dem iPad bei uns ausgefüllt haben, auch so ein Punkt, um noch weniger, also eine Praxis produziert ja Zettel, analoge Zettel ohne Ende. Da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht ausufert. Mhm. Ja. Ordner und so weiter, gerade nach der Datenschutzgrundverordnung 2018, unglaublich, was war alles dort. All das ist jetzt auf dem iPad drauf, hat auch viel Geld gekostet. Viele Teamschulungen waren da nötig. Aber im Endeffekt, jetzt läuft's richtig gut, bin ich froh drum, dass wir das haben. Es erhöht den Erlebnisfaktor auch für die Patienten. Manche brauchen ein bisschen Hilfe beim Ausfüllen. Deswegen toll finde ich, wenn das schon im Vorfeld per E-Mail abgestimmt werden kann und ich eigentlich vor dem Termin schon die Online-Anamnese zurück in mein System bekommen habe, obwohl der Patient noch gar nicht angelegt ist bei mir jetzt in Dumpsoft zum Beispiel, kann ich mir aber schon einen Anamnesebogen im Vorfeld angucken. Er muss den dann noch an ein paar Stellen unterschreiben, Factoring-Unternehmen, Datenschutz, bei Terminerinnerungen per SMS haben will, E-Mail, was auch immer. Mhm. Und also die Unterschriften muss er noch bei uns in der Praxis machen. Aber es geht so schon mal der erste Berührungspunkt mit der Praxis dann digital los. Und so zieht sich das eigentlich nach und nach bis ins Behandlungszimmer weiter. Und das finde ich toll und diese Prozesse wollen wir weiterführen.
Das heißt, du hast dich jetzt nicht für das Athena-System von Dumpsoft entschieden, sondern für Simmedico, für ein Fremdsystem sozusagen.
Habe ich mir auf der Messe, auf der IDS natürlich auch angeguckt. Ich fand es ein bisschen umfangreicher von Simmedico. Außerdem hatten wir schon einen laufenden Vertrag. Das sind meistens, ich glaube, 48 Monate oder 4 Jahresverträge, die da abgeschlossen werden. Und wir hatten am Anfang, sind wir mit 4 iPads gestartet. Mittlerweile haben wir noch 3 Rezeptions-iPads und 4 oder 5 für die Behandlungszimmer. Ich glaube, 7 sind es insgesamt, nicht 8. Wir lassen direkt die oder relativ viele Kostenvoranschläge, über die wir wirtschaftlich schon im Behandlungszimmer aufklären. Finde ich unglaublich, wie unsere ZFAs, die Fachangestellten, selbst die Auszubildenden können das super gut aus Dumpsoft heraus direkt die Mehrkostenvereinbarung für die Füllung, die Zuzahlung für die Kiefergelenkschiene, Bleaching-Kostenvoranschläge, was auch immer, direkt aufs iPad schicken können im Zimmer ohne die Rezeption und es eigentlich direkt unterschrieben werden kann, keine Zettel ausgedruckt werden. Mehr und mehr Patienten stehen da drauf, ihre Kostenvoranschläge direkt zur Zusatzversicherung auch gleich digital zu schicken. Auch so ein Punkt, dass wir nicht immer wieder das ausgedruckt mitgeben, hat das unterschrieben oder nicht. Dann muss es wieder abgeheftet werden. Sicherlich größere ZE-Pläne, Teil- und Kostenpläne, das wird passiert alles noch analog, aber wir haben viele, viele Prozesse aufs iPad ausgelagert und klappt wunderbar mit Simmedico.
Hast du eine Idee, was deine Quote der aufgestellten zu umgesetzten Kostenvorschläge ist?
Wenn in der Software die nicht umgesetzten Pläne auch dementsprechend geixt, also gelöscht beziehungsweise als nicht abgerechnet werden, dann kann man das richtig auswerten. Manche Patienten brauchen einfach länger in der Entscheidungsfindung, bis sie sich für Zahnersatz oder was entscheiden. Wir sind ein bisschen davon weggegangen, jetzt 3-4 Varianten auszurechnen. Das macht unglaublich viel Arbeit das in stimmt. der Verwaltung, viele Kostenvoranschläge.
Das dauert ja pro Patient eine halbe Stunde locker. Das muss eigentlich jeder Patient,
ist blockiert.
Das weiß ja kein Patient, ja. Dass man da wirklich händisch eine halbe Stunde locker sitzt, um Therapievorschläge zu machen. Hast du so ein Bauchgefühl ungefähr, was du sagst, die Hälfte aller Kostenvoranschläge setze ich um oder ein Drittel oder 2/3?
Also mein Ziel ist natürlich, wenn wir die Pläne wirklich schreiben, dass sie dann auch umgesetzt werden, dass wir da eine hohe Umsetzungsquote haben und ich nicht digital viel zu viele Kostenvoranschläge haben, vor allen Dingen verschiedene Planungen. Also wir versuchen da mehr mit Hausnummern zu arbeiten für die Patienten, was es kostet. Wir haben eine einheitliche Preisliste definiert für unsere Praxis, die eben auch, da sprechen wir von einem Projekt mit einer Stimme, dass nicht nur ich als Inhaber darüber aufklären muss, sondern auch jeder Zahnarzt, beziehungsweise auch die ZFA oder die Verwaltungsmitarbeiter, dass die Preise eben genauso auch dafür kennen. Und Dumpsoft kann sehr, sehr gut so eine Gegenüberstellung machen, wenn man sagt, okay, soll das hier eine festsitzende Variante werden, wollen wir das herausnehmbar machen, soll das eine Teleskoparbeit werden. Also das heißt, da können die Werte relativ gut eingetragen, geschätzt werden, ohne jetzt auch vom Labor 3 Kostenvoranschläge anzufordern. Wie gesagt, es macht unglaublich viel Verwaltungsarbeit. Nachher habe ich da für den Patienten zu viele nicht umgesetzte HKPs und weiß eigentlich gar nicht, was will er denn eigentlich jetzt.
Okay. Welche Erfahrung, gute wie schlechte, hast du mit Kursen und Fortbildung? Mhm. Du bist ja ein Fortbildungsweltmeister, das kann man ja eigentlich schon mal so sagen.
Ich gehe super gerne auf Fortbildung. Mein Vater hat es auch schon vorher gemacht. Ich bin damals als junger Student oder auch schon als Schüler auf dem einen oder anderen Zahni-Kongress mit gewesen, hat mich unglaublich begeistert. Mir fehlt es jetzt in der Pandemie unglaublich, ja, der Kontakt zu den Kollegen. Ich finde es trotzdem toll, dass wir uns so viel digital auch sehen oder mehr telefonieren können. Trotzdem, an der Stelle möchte ich sagen, das Fortbildungsangebot, wie jetzt alle Firmen, aber auch Fortbildungsinstitute, ob sie Kammern sind, umstellen auf digital, hat auch seinen Reiz und auch seine Daseinsberechtigung. Aber klar freue ich mich, wenn wir geimpft sind und dann bald wieder regulär uns auf Kongressen treffen können. Gute Erfahrung habe ich gemacht mit dem Management-Lehrgang in Westerburg. Den habe ich 2013 noch in Hamburg, als ich in Hamburg noch angestellt tätig war, schon besucht, weil ich damit meine Praxisübernahme vorbereitet habe. Diesen Kurs, der ist absolut empfehlenswert, wenn man in Selbstständigkeit geht. Und den würde ich in Zukunft noch weiter vorziehen. Also gar nicht erst, wenn man es wirklich konkret wird und man schon Daten hat, wann man eine Praxis übernimmt, sondern lieber noch ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr sogar noch im Vorfeld damit starten. Dann kann man noch mehr daraus umsetzen und muss nicht Learning by Doing quasi schon mitten im Prozess drin sein, auf einmal jetzt irgendwas probieren. Aber der Kurs ist unglaublich gut gewesen, einfach um ein Verständnis für den Gesundheitsmarkt zu bekommen. Ich hatte mir da eigentlich noch viel, viel mehr BWL erhofft und Finanzierung, lauter solche Sachen. Aber im Endeffekt der Kurs von Dr. Rainer Limberg mit der Psychologie. Das heißt also, wie geht wirklich Führung? Wie führe ich die Mitarbeiter? Wie führe ich mich selber vor allen Dingen? Also das hat mich unglaublich begeistert und mit den Ideen bin ich gar nicht in den Kurs von einem Managementkurs oder von einem Betriebswirtskurs reingegangen. Also das ist super gut gewesen, dauert, ich glaube, 3-4 Monate. Man schreibt auch am Ende eine kleine Arbeit. Ich habe mich dort für das Thema Neugestaltung eines Prophylaxe-Konzepts bei der Übernahme einer Zahnarztpraxis entschieden. Das ist sogar nachher auch bei Quintessenz veröffentlicht worden. Ich glaube, die ganzen Arbeiten wurden zusammen von den Kursteilnehmern dann in einem kleinen Buch veröffentlicht.
Ja, der Betriebsrat der Zahnmedizin. Ja, stimmt, da haben wir uns auch kennengelernt. Ist das schon 8 Jahre her? Ist ja Wahnsinn.
Ja, Christian.
Also da haben wir eine Runde Golf miteinander gespielt. Da war ich ganz überrascht, dass du ein paar Löcher mit der linken Hand, also links rum gespielt hast, ein paar Löcher rechts rum gespielt hast. Dass ich, okay, ein Verrückter, der spielt beidseitig Golf. Aber insgesamt haben wir uns ja nie aus den Augen verloren. Also es war immer lustig.
Genau.
Gab es jetzt auch mal ganz schlimme Kurse oder ganz schlechte Erfahrungen, die du mit irgendwelchen Kursen gemacht hast, wo du sagst, okay, das war Abzocke, das mache ich nicht nochmal oder kann ich nicht empfehlen?
Nee, also die gute qualitative Fortbildung haben sicherlich ihre Preise. Es ist toll, dass die Fortbildung auch an interessanten Orten national und international stattfinden können. Ich finde, da kommt man immer mal wieder raus aus seiner Praxis, tauscht sich aus und sieht aber auch nochmal was anderes. Also wirklich auch, wenn man das mit einer kleinen Reise kombinieren kann. Sehr beeindruckt hatte mich unser gemeinsamer Ausflug in Silicon Valley nach Kalifornien. Und wo wir ja eine richtige Silicon Valley Tour und uns die Digitalisierung und einfach nochmal ganz andere Ideen dort geholt haben. Wir waren eine kleine Zahnarztgruppe und war unglaublich. Das ist natürlich ein großer Aufwand gewesen, dort 5-6 Tage mit Zeitverschiebung dann nach Kalifornien zu fliegen. Aber trotzdem, rückwärts betrachtet, unglaublich gute Fortbildung, dass ich mal da gewesen bin, mir das ein bisschen angucken konnte und einfach da ein bisschen besser mitreden kann. Gerade auch jetzt vielleicht für eigene Investments oder für das eigene Portfolio, wenn man einfach dort mal ein paar Firmen vor Ort kennengelernt oder gesehen.
Ich meine, der Spirit, und das lässt sich immer so leicht, das geht immer so leicht von den Lippen, wenn man sagt, ja, der Spirit oder dieser Flair, der da vorherrscht, ist halt ein anderer. Aber ganz genau das ist es, wenn man sieht, wie die arbeiten, wie die leben, wo sie arbeiten und wie sie das miteinander verbinden. Ich meine, als wir da durch diese Google Headquarters marschiert sind, ja. Überall stehen diese Google-Fahrräder, überall sind offene Flächen, wo die Mitarbeiter miteinander kommunizieren. Trotzdem schafft es diese Firma jedes Jahr ihren Umsatz so krass zu steigern, ihren Gewinn zu erhöhen. Und ich meine, auf der anderen Seite ist eine komplette Krake. Weltweit ist ja eigentlich ein Monopolist, sicherlich wettbewerbsrechtlich stark bedenklich. Aber auf der anderen Seite die Leute, die das schaffen und wie die miteinander umgehen, also das hat mich, würde ich sagen, nachhaltig sehr, sehr stark geprägt. Also insofern, das muss ja nicht immer sagen, diese Buchungszeile wird so und so hingeschrieben, sondern das ist ja auch mal, dass man den Kopf mal frei bekommt und da mal ein paar neue, andere Gedanken zulässt. Ja, Cyril, erzähl mir doch mal, du bist 38, hast du eingangs gesagt, was hast du eigentlich die nächsten 10, 20 Jahre noch vor mit deiner Praxis? Wo willst du hingehen? Was sind für dich Herausforderungen?
Also ich möchte dieses stetige Veränderungsprinzip, was ich seit der Übernahme mitentwickelt habe, das möchte ich weiterführen, das möchte ich noch weiter ausbauen. Ich möchte das Wir-Gefühl in meiner Praxis stärken. Wir suchen weiterhin Mitarbeiter, die zu uns passen. Ich möchte nicht aus der Not heraus irgendwelche Mitarbeiter einstellen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Thema Ausbildung. Das heißt also wirklich unsere eigenen ZFAs, unsere eigenen Mitarbeiter auf uns zu prägen, mit dem ganz klaren Ziel, sie bei uns zu behalten und weiterzuführen in der Zukunft. Also es gibt ja aktuell wenig freie ZFAs, die irgendwie auf dem Markt auf Stellenanzeigen irgendwie reagieren. Also Wir-Gefühl stärken. Ich brauche nämlich mein Team. Ich kann das ja gar nicht alles alleine bewerkstelligen. Und es ist einfach toll, dass wir was Sinnvolles produzieren, tagtäglich bei uns in der Praxis. Mhm. Und es gibt noch ein paar Punkte im laufenden Jahr. Ich hatte eben das Thema Materialwarenwirtschaft schon mal angesprochen. Auch den Abrechnungsbereich wollen wir auch noch weiter stärken und weiter umbauen. Digitalisierungsscanner, ich habe es eingangs schon erzählt. Auch dieses wird ein laufender Punkt sein, die Anbindung ans Labor noch weiter zu optimieren. Und also ich gucke positiv und absolut rosig in die Zukunft und freue mich auf das alles, was da kommt. Egal ob Pandemie, egal ob die unternehmerische Freiheit bei uns eingeschränkt wird durch Hygiene, durch andere Richtlinien. Ich glaube dort an mich, an uns, an das Unternehmen und an die Zukunft, dass wir das selber eben aktiv in Freiheit gestalten können.
Ja, also wo du mir das gerade sagst, da fällt mir ein, macht ihr eigentlich noch regelmäßige Mitarbeiterbefragung?
Danke, Christian. Guter Punkt. Wir sind wirklich damit gestartet, wo ich ein unzensiertes Feedback bekommen habe meiner Mitarbeiter. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Manche Punkte tun wirklich weh oder gehen ans Eingemachte, gerade wenn es anonym stattfindet. Denn in den ganzen Teambesprechungen, muss man ehrlich sein, die wenigsten Mitarbeiter trauen sich ja wirklich im Einzelgespräch oder eben auch in der Teamsitzung, mir wirklich ein echtes, ehrliches Feedback zu geben. Genau das versuchen wir andersrum durch jährliche Mitarbeitergespräche. Das führen Frau Dr. Holler und ich gemeinsam. Dafür nehmen wir uns viel Zeit. Das machen wir immer im November. Und Mitarbeiterbefragung haben wir gemacht, auch im Rahmen eines Praxiscoachings, was wir 2 Jahre bei uns gemacht haben, um einfach gewisse Umstellungen auch im Bereich des Mitarbeitergefühls, der Mitarbeiterzusammenarbeit, der Prozesse zu aktivieren. Und ich wäre jetzt wieder gespannt, wie wir nach den letzten 1-2 Jahren, also ich möchte neu wieder teilnehmen. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, denn es gibt einem ein sehr gutes und intensives Feedback zu der eigenen Führungsqualität als Inhaber der Praxis.
Ja, ich kann nur sagen, dass wenn man mit Schmerz umgehen kann und wenn man daraus bereit ist zu lernen und sich daraus weiterzuentwickeln, ist es das mächtigste Tool, was du in der Personalführung haben kannst. Und im Prinzip ist es Pareto. Du arbeitest an den Tops, du arbeitest an den Flops und lässt dir das einmal im Jahr quittieren, wie gut du daran gearbeitet hast. Und dann gibt's die nächsten Tops und Flops, an denen du arbeiten musst und an denen du optimieren musst. Ja, also wie gesagt, wir können ja nachher nochmal off record, schicke ich dir nochmal Zugang zu, dann machst du nochmal eine Runde Top-Medis. Ja. Das kannst du, dann kannst du dich ja damit challengen, wie dein letztes Ergebnis ausgegangen ist. Und ich glaube, das ist mächtig in der ohne Ende. Mhm. Und vor allen Dingen nimmt es auch alles mit, was du selber umsetzt und führst. Wie wird es eigentlich von der anderen Seite betrachtet. Aber betrachten wir auch nochmal die Zukunft in der digitalen Sparte, zum Beispiel E-Health, Telemedizin, ja, Gesundheits-App, KI-Diagnosen und so weiter. Wie siehst du denn da die Zukunft bezogen auf eure Praxis? Das heißt, Telezahnmedizin, siehst du da etwas auf euch zukommen? Wie würdest du dem begegnen? Gib mir mal deine Prediction.
Die Digitalisierung wurde ja unglaublich vorangetrieben jetzt durch die Pandemie, nicht nur durch Zoom-Meetings und anderes. Ich hatte gerade von der Firma Straumann eine interessante Online-Fortbildung, wo ein Zukunftsforscher aus Deutschland gesprochen hat. Der hat gezeigt, dass eigentlich in den letzten 6 Monaten sich die Digitalisierung um 7,5 Jahre weiterentwickelt hat. Also normalerweise hätte es so lange gedauert, wenn wir jetzt auf dem Stand, wie in 7,5 Jahren erst. Und bei uns, dadurch, dass die Terminbücher Gott sei Dank relativ voll sind, bedeutet das, dass für Neupatienten, obwohl wir spezielle Spalten dafür eingerichtet haben, dass ich auch kurzfristig neue Patienten aufnehmen kann bei uns in der Praxis, kann ich mir schon vorstellen, dass der Erstkontakt, wenn es jetzt nicht um geschwollene Backe, um wirklich Schmerzen, um abgebrochene Zähne geht, dass wir dort viel früher in den Austausch mit dem Patienten kommen können. Online-Anamnese, ich kriege die Daten schon vorher und ich führe genau wie wir jetzt unser Telefonat beziehungsweise unsere Videokonferenz, den Erstkontakt in meinem Praxisbüro am Bildschirm und kann eigentlich diese ganze Anamneseaufklärung, vielleicht kann er mir schon oder die alten Röntgenbilder aus der Vorbehandlerpraxis schon zukommen lassen. Das würde bedeuten, dass ich eher mit dem Patienten in Kontakt komme. Da bereiten wir uns dieses Jahr drauf vor. Service, technische Ausstattung haben wir schon dafür besorgt, denn während der Pandemie ist mir schon aufgefallen, dass mehr und mehr Patientenrückrufe, Telefonate bei mir ins Terminbuch eingetragen worden sind. Das habe ich natürlich nicht so gerne, wenn das kreuz und quer über den Tag verteilt ist, sondern dann würde ich die lieber gerne gestaffelt oder gesammelt abarbeiten. Aber das ist sicherlich ein Zukunftskonzept, Neuaufnahmen schon als Telemedizin im Vorfeld, gerade wenn es jetzt nicht darum geht, dass sofort aktiv in den nächsten Tagen kurzfristig behandelt werden muss. Oftmals ist es ja doch so, dass Patienten sich dann vorstellen, sagen, naja, jetzt habe ich ein akutes Zahnproblem, Schmerzen, Beschwerden und da brauche ich auch aktive Hilfe. Und dann möchten sie wechseln, weil sie vielleicht was Tolles gehört haben oder unseren Social-Media-Auftritt gefolgt haben oder einfach eine persönliche Empfehlung aus dem Verwandten- oder Arbeitskollegenkreis bekommen haben. Aber für die generellen wechselwilligen Patienten kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir das in diesem Format digital am Bildschirm, telefonisch und mit Videokonferenz sehr, sehr gut im Vorfeld schon abbilden können.
Cool. Ich freue mich drauf, ja, dass du das umsetzt und dass man das vielleicht in den nächsten Jahren mal bei dir sieht. Vielleicht mal ein Projekt für 22, 23.
Oh, ich glaube schon, dass wir das dieses Jahr schon für 21 direkt schon jetzt. Es ist ja noch früh im Jahr und dass wir das direkt jetzt kurzfristig, gar nicht so lange warten. Agil, das ist im Moment gefordert, wirklich kurzfristig auch umdenken und Prozesse grundlegend zu verändern.
Ja, freut mich zu hören. Cyril, eine der letzten Fragen. Wenn du jetzt, du bist ja jetzt auch eh noch sehr jung und so weiter, aber jetzt hast du da einen 27, 28-jährigen Zahnarzt oder Zahnärztin und möchtest denen einen Tipp geben und du bist ja nur 10 Jahre älter, aber diese 10 Jahre sind ja quasi, du sprichst mit einem Millennial. Was für einen Tipp würdest du denen geben aus deiner Erfahrung heraus?
Also traut euch in die Niederlassung, werdet selbstständig. Es ist kein Problem, man muss nicht in der Großstadt sein. Ich habe da nun selber gelebt und gearbeitet. Es ist super interessant, auch in ein lokales, kleines Mittelzentrum zu gehen oder sogar in einen ländlicheren Bereich oder dörflich geprägt. Man hat eine unglaublich hohe Wertschätzung der Patienten gegenüber, der Anerkennung. Das ist natürlich in der Großstadt ganz genauso, das weiß ich. Aber traut euch in die Niederlassung. Lasst euch gut beraten, hört aber natürlich auf euer Bauchgefühl. Zu viele Berater, die unterschiedliche Dinge erzählen können, einen auch ganz schön verwirren. In der Angestellten- oder Assistenzphase, Angestelltenphase habe ich super viele fachliche Fortbildungen besucht und mein Tipp eben Führungsseminare, mehr Psychologie, wie leite ich wirklich eine Zahnarztpraxis, wie führe ich Mitarbeiter, also die Verantwortung mit 30 Jahren für 10, 15, 20 Mitarbeiter zu übernehmen, da muss man erstmal richtig reinwachsen. Das hat man ja vorher noch gar nicht in seinem Leben so gehabt. Und das ist unglaublich, die ersten Jahre, auf was für Prüfungen man auch gestellt wird, aus seinem eigenen Team raus. Und insofern, solche Seminare, Praxisleitung, Praxisführung, die möchte ich noch gerne früher empfehlen. Und dann kommt das natürlich auch wieder, dass fachliche Fortbildung interessant werden, wenn man sich dann auch wieder weiterentwickeln möchte, ganz klar. Aber das ist ein ganz, ganz klarer Tipp, den Mut zu haben, selbstständig zu werden. Es bringt mir jeden Tag unglaublich viel Glück, Wertschätzung, Anerkennung für mich selber auch, für meine eigene Arbeit. Und ich gehe ja gar nicht in meine Praxis zur Arbeit. Das ist ja
Hobby, Spaß.
Ich fühle mich da super wohl in meinem Betrieb, kann das alles selber gestalten. Und es ist eine hohe Arbeitsbelastung, das muss einem klar sein. Man kann nicht sagen, dass man das mit einer halben Stelle irgendwie hinbekommt. Aber fürs Personal Happiness, also für die wirklich echte Zufriedenheit, ist es ein toller Beruf, mit den Patienten, mit den Mitarbeitern wirklich selber was zu kreieren und zu schaffen.
Weise Worte zum Schluss. Cyril, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deine Insights, für deine Stories, für das, was gut gelaufen ist, das, was schief gelaufen ist. Die Hörer sollen ja etwas davon lernen, die sollen davon etwas mitnehmen. Du warst sehr authentisch, sehr ehrlich und ich kenne dich jetzt schon sehr viele Jahre. Ich kann bestätigen, dass das alles echt ist und dass das genauso stattgefunden hat und dass es jetzt nicht nur immer perfekt war, aber es war alles am Ende des Tages super und du bist erfolgreich, hast eine liebevolle Familie, ihr versteht euch alle gut, gutes Team hast du um dich herum und da kannst du wirklich sehr stolz auf euch, auf dich, auf deine Eltern, auf deine, ja, aber alle, die in deinem Umfeld sind, sein. Cyril, vielen Dank. Hab eine tolle Woche. Hab eine gute Zeit. Und wir hören uns, ja, demnächst bestimmt mal wieder.
Christian, vielen, vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden-, Bestandspatientenoptimierung und dergleichen. Wenn Sie beispielsweise mal Hilfe brauchen oder auch einfach nur schauen, wo steht Ihre Praxis und wie kann man sie weiterentwickeln, dann haben wir so etwas wie eine Potenzialanalyse. Da gehen wir in die Praxis rein, schauen uns alles an und geben Ihnen eine ganz klare Gangrichtung, wie Sie was erreichen können und wie Sie was heben oder bessern können. Ihr Christian Henrici.